Ihr habt ja drauf, also super. Ich lese uns den Predigttext vom nächsten Jahr. Also ich gucke ja immer ganz gern, was ist denn so dran in der Perikopenordnung als Text, und dann sah ich, was nächstes Jahr eigentlich dran wäre am 15. Sonntag nach Trinitatis, und dann habe ich gedacht, den finde ich cool, den will ich heute predigen, weil ich darf ja auch nicht mehr jeden Sonntag, von daher, jetzt habe ich die Chance. Also, ich lese uns aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 2, ab Vers 4b. Es war zu der Zeit, da Gott der Herr Erde und Himmel machte, und alle die Sträucher auf dem Felde waren noch nicht auf Erden, und all das Kraut auf dem Felde war noch nicht gewachsen. Denn Gott der Herr hatte noch nicht regnen lassen auf Erden, und kein Mensch war da, der das Land bebaute. Aber ein Strom stieg aus der Erde empor und tränkte alles Land. Da machte Gott der Herr den Menschen aus Staub von der Erde und blies ihm den Odem des Lebens in seine Nase. Und so ward der Mensch ein lebendiges Wesen. Und Gott der Herr pflanzte einen Garten in Eden gegen Osten hin und setzte den Menschen hinein, den er gemacht hatte. Und Gott der Herr ließ aufwachsen aus der Erde allerlei Bäume, verlockend anzusehen und gut zu essen, und den Baum des Lebens mitten im Garten und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und es geht aus von Eden ein Strom, den Garten zu bewässern, und teilt sich von da in vier Hauptarme. Der erste heißt Pishon, der fließt um das ganze Land Havila, und dort findet man Gold. Und das Gold des Landes ist kostbar. Auch findet man da Bedolach Harz und den Edelstein Schoham. Der zweite Strom heißt Gihon, der fließt um das ganze Land Kusch. Der dritte Strom heißt Tigris, der fließt östlich von Assyrien. Der vierte Strom ist der Euphrat. Und Gott der Herr nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte. Soweit Originaltext Bibel, soweit dieser sogenannte zweite Schöpfungsbericht. Und ich habe ja mal Theologie und Biologie studiert, und da habe ich natürlich so jahrelang versucht, so diese beiden Dinge, das, was ich da an der Universität über die Entstehung des Menschen auf der einen Seite lernte und das, was in der Bibel steht, in Einklang zu bringen. Also auf der einen Seite die Aussagen der Bibel, auf der anderen Seite alles das, was ich so aus den Ergebnissen der Evolutionsforschung lernte. Und ich fragte mich natürlich, boah, wie kriegt man das zusammen, was da ganz offensichtlich ja überhaupt nicht zusammenpasst. Da war richtig ein Problem für mich. Und ich habe schon manches Mal an dieser Stelle jetzt das dieses Beispiel, dieses Gleichnis, was ich jetzt bringe, erzählt, aber ich finde das so hilfreich. Das ist ein Aufsatz eines Amerikaners, Charles Hummel hieß der, hat mir sehr geholfen, über diese Frage ruhig zu werden. Denn der zeigt mit Hilfe dieses Gleichnisses auf, dass die biblische Darstellung und die wissenschaftliche Darstellung einander enorm gut ergänzen. Und dazu müssen wir uns vorstellen, das ist jetzt das, was Charles Hummel uns da vor Augen malte, wir müssen uns vorstellen, wie vier Menschen, vier Männer, um genau zu sein, abends auf einem Berggipfel stehen und ein herrliches, von der abendlichen Sonne überflutetes Tal betrachten. Der eine Mann, das ist Albert Einstein, der Physiker, der zweite ist der Maler Paul Gauguin, der dritte ist der Komponist Ludwig van Beethoven und der vierte ist der israelitische König und Psalmdichter David. Und wir merken schon, das ist ein Gleichnis, das ist eine ausgedachte Geschichte, denn die vier haben ja nicht zur gleichen Zeit gelebt. Aber nur im Gleichnis ist alles möglich. Und nun bewundern diese vier ein von rot-goldenen Wolken umrahmtes, feierliches Panorama. Und obwohl alle vier dieselbe Szene betrachten, nimmt doch jeder etwas anderes wahr. Das merken Sie schon an dem, was der eine oder der andere so an ganz kurzen Sätzen mal so eingibt. Und dann überlegen Sie etwas und kommen überein. Wir treffen uns in einem Jahr hier an dieser Stelle wieder und jeder versucht das, was er heute wahrgenommen hat, mit Hilfe des Mediums vorzustellen oder darzustellen, mit dem er am besten vertraut ist. Ja, und das haben Sie vor. Und ein Jahr später ist es dann auch soweit. Und man trifft sich genau da wieder, wo man den Sonnenuntergang gesehen hat. Anfangen tut Einstein. Er holt eine Staffelei, er holt mehrere Blätter voller mathematischer Formeln hervor und bietet nun eine naturwissenschaftliche Erklärung der Bewegung der Erde und der Farben des Spektrums. Die seien nämlich für das, was man gesehen habe, verantwortlich. Und Einstein, der Wissenschaftler, er erzählt seinen Freunden, dass der Augenschein sie völlig getäuscht hat, damals vor einem Jahr. In Wirklichkeit bewege sich die Sonne nämlich gar nicht um die Erde und das Sonnenlicht, das sei ja auch gar nicht rot. Außerdem sei die Sonne, so wie Sie sie wahrnehmen, ja auch gar nicht mehr so, wie sie im Augenblick ist, denn das Licht habe ja schon vor 8 Minuten die Sonne verlassen. Und die anderen gucken alle so ein bisschen wie eine Lokomotive und wissen gar nicht so genau, was sie sagen sollen dazu. Anscheinend ist das, was sie ihr ganzes Leben mit eigenen Augen wahrgenommen haben, wissenschaftlich gar nicht haltbar. Paul Gauguin ist der Nächste, der dran ist, der Maler. Er hält eine Leinwand hoch, auf der er die Schönheit des Sonnenuntergangs in einer Vielfalt glänzender Farben gemalt hat. Keiner guckt mehr komisch und reserviert alle so, ja, das ist es gewesen, so hat's ausgesehen. Fantastisch, Paul, das hast du super hingekriegt. Vom ersten Augenblick an alles klar. Als Nächster holt jetzt der Komponist Beethoven sein iPhone raus, stöpselt die Bluetooth-Box an und bittet seine Freunde, dass sie sich hinsetzen und die Augen schließen. Und dann spielt er zu ihrer größten Freude seine Pastoralsymphonie ab. Und wieder, die anderen haben die Augen zu und sagen, ja, genau so erhebend ist es gewesen. Wow, wunderbar. Zuletzt reicht der Psalmist David den Text eines Anbetungsliedes herum, hat er noch schnell kopiert und singt mit ihnen gemeinsam Psalm 119. Die Himmel erzählen die Ehre Gottes und die Feste verkündigt seiner Hände Werk. Ja, alle vier sagen, ja, hast du wunderbar in Worte gefasst. So. Vier verschiedene Darstellungen eines Sonnenuntergangs und nehmen wir an, wir würden jetzt fragen, welche dieser Beschreibungen des Sonnenuntergangs dann die beste sei. Da müsste man natürlich zurückfragen, was hast du vor? Was hast du vor? Dann kann ich dir sagen, was die beste ist. Wenn du nämlich ins All fahren möchtest oder einen Satelliten in die Umlaufbahn bringen möchtest, dann würde ich dir empfehlen, mit dem, was Einstein da gesehen hat, weiterzumachen. Wenn du etwas brauchst, um das so über deinen Kaminsims zu hängen oder über die Couchlandschaft, was so ein bisschen schön sein soll, vielleicht nicht die Formeln von Einstein, vielleicht doch das Gemälde von Paul Gauguin. Das ist sicherlich ein bisschen entspannender. Und nach einem ausgefüllten Tag, da würden wir es vermutlich vorziehen, uns hinzulegen und Beethovens Musik zu lauschen, wenn wir denn ein Ohr für klassische Musik haben. Und wenn wir unseren Schöpfer loben und erheben wollen, dann denke ich, dass wir das am besten mit dem Psalm Davids machen. Das ist mir die Frage, was hast du vor? Aber trotzdem merken wir, die biblische und die naturwissenschaftliche Beschreibung sind verschiedenartige Landkarten ein und desselben Terrains. Und sie ergänzen sich. Sie ergänzen sich. Sie sind nur von einer ganz anderen Seite her gesehen. Und wenn wir nun also die Arbeitshypothese zulassen, dass uns der biblische Autor gar keinen wissenschaftlichen Bericht gibt, dass uns der biblische Autor gar keinen wissenschaftlichen Bericht gibt, was bietet er uns dann? Was ist denn das, was er da geschrieben hat im ersten Buch Mose, Kapitel 2, ab Vers 4? Ich meine, er beantwortet eine ganz existenzielle Frage des Menschen. nämlich die Frage, zwei Fragen. Warum und wozu leben wir? Also die Biologie, die hat ja auf diese beiden Fragen ihre Antworten, ne? Ihre ganz eigenen. Warum leben wir? Ja, das ist ganz einfach. Wir leben, weil unsere Eltern in jungen Jahren einem biologischen Urinstinkt folgend nicht voneinander lassen konnten. Das ist der Grund, warum es uns gibt, mich und dich. Und auf die Frage, wozu wir leben, sagt die Biologie, ja, wir leben, um dem gleichen Urinstinkt zu folgen wie unsere Eltern und uns fortzupflanzen, sprich unsere Art zu erhalten. Dazu leben wir. Daraus würde dann logischerweise folgen, wenn wir uns fortgepflanzt haben und die Kinder aus dem Gröbsten raus sind, dann sind wir für unsere Art, dann sind wir für die Gesellschaft entbehrlich. Und haben wir uns nicht fortgepflanzt, dann haben wir dem lieben Gott ohnehin unser ganzes Leben lang die Zeit gestohlen. Streng wissenschaftlich gesehen natürlich. Eieieiei. Wobei, Moment, streng wissenschaftlich gesehen dürfte man vom lieben Gott natürlich gar nicht reden. Denn die Wissenschaft, die lässt Gott ja gar keinen Platz in dieser Welt. Weil sie bei der Suche nach den Ursachen für all das, was ist und was passiert, zeitlich ziemlich weit zurückgekommen ist. Höchstens vor dem Anfang, da wäre in diesem Gedankengebäude überhaupt noch ein Platz für einen Gott, aber selbst da haben die Physiker Ideen, die Gott an sich ausschließen und nicht für nötig halten. In diesem Sinne reduzieren dann auch manche Theologen Gott zu dem, der am Anfang das Rad ins Rollen brachte, aber seitdem am Ende des Weges darauf wartet, dass das Rad ankommt und ausrollt, um dann darüber zu entscheiden, wie er das Tun der Menschen während der rollenden Zeit zu bewerten hat. So sagen einige, so sei Gott. Unser Text scheint dieses Bild zunächst zu unterstützen, aber das liegt nur daran, dass er aus dem Zusammenhang genommen wurde. Aber der ganze Zusammenhang der Bibel, das, was da schon davor steht in dem Kapitel und was dann noch in all den anderen Kapiteln bis zum Ende steht, die machen deutlich, Gott mischt sich ein. Aber hallo, Gott mischt sich ein. Das sehen wir gleich in den nächsten Versen. Der Garten Eden, die verbotene Frucht, die Schlange, der kurze Genuss und dann der Rausschmiss aus dem Paradies und so weiter. Die ganze Bibel hindurch, von der ersten Seite bis zur letzten Seite, zeigen, Gott mischt sich ein. Und die Bibel sagt eindeutig, Gott ist da. Und dieser Gott, eben weil er Gott ist und nicht Götze, dieser Gott ist der Ursprung und der Erhalter allen Seins. Auf ihn müssen wir alles, was ist, zurückführen. Alles, was ist, existiert deshalb, weil er das so gewollt hat. Und damit haben wir die Antwort auf die erste Teilfrage, die der biblische Autor beantworten will. Warum leben wir Menschen? Wir leben, weil Gott das so will. Und der Mensch ist schon was Besonderes. Gott schafft ihn, so die biblische Schilderung, Gott schafft den Menschen aus Materie und aus seinem eigenen Atem. Das soll uns zeigen, Gott hat keine Berührungsängste, Gott macht sich schmutzig. Und erst die Nähe Gottes, sozusagen die Mund-zu-Nase-Beatmung, schenkt dem Lehmkloß das Leben. Materie nun und Gottes Atem, beide Zutaten zusammen, machen den Menschen so, wie er ist. Wir sind von Gott Geschaffene und Beseelte. Daran kann man schon sehen, dass Gott etwas Besonderes mit dem Menschen vorhat. Und das leitet nun zur zweiten auf die zweite Teilfrage über. Wozu leben wir Menschen? Ich gebe die Antwort schon mal vorweg. Wir leben, weil wir Gottes Beauftragte in dieser Welt sind. Originalzitat, und Gott der Herr nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte. Gott hat den Menschen also nicht dazu geschaffen, sich die Sonne auf den Bauch scheinen zu lassen, hat meine Frau gestern gemacht, wobei sie hatte was an, sah so schön aus da hinten, saß da so auf der Terrasse und die Sonne schien von oben und wunderbar, das dürfen wir auch machen. Ich saß ja noch mehr zurückgelehnt in der Sonne, gebe ich zu. Aber ist das alles? Nein, das ist nicht alles. Das ist nicht alles. Sondern Gott hat den Menschen von Anbeginn mit einem Auftrag versehen. Das heißt, der Mensch ist Mitarbeiter in der Schöpfung Gottes. Das ist unser Auftrag. Und vor 3000 Jahren, als der zweite Schöpfungsbericht geschrieben wurde, da war dieser Gedanke revolutionär. Die Götter der Völker, das waren so selbstherrliche Gestalten, für die Menschen nur so ein Spielball waren, die ihnen reichlich Opfer bringen mussten, um sie gnädig zu stimmen. Für den wahren, lebendigen Gott dagegen, den das Alte Testament beschreibt, sind die Menschen ein Gegenüber, Gesprächspartner Gottes, denen etwas zugemutet wird. Gott bleibt der Herr der Schöpfung, aber er wendet sich den Menschen zu. Gott wird im zweiten biblischen Schöpfungsbericht vorgestellt als ein Gartenbesitzer. Aber er setzt in seinen Garten keine Gartenzwerge rein, sondern Menschen, die den Garten bebauen und bewahren. In eigener Freiheit. Sie führen das fort, was er begonnen hat. Martin Luther hat dafür den Begriff Cooperator Dei. Mitarbeiter Gottes gewählt. Den Ort, wo Gott den Menschen hinsetzt, nennen wir Paradies, aber das ist ein Begriff, der kommt überhaupt gar nicht vor im Alten Testament. Dort lesen wir, die Landschaft heißt Garten Eden. Ich habe mal nachgeguckt, was bedeutet das Wort eigentlich, also nicht Garten, das war mir klar, aber Eden, hat das irgendwie eine Bedeutung? Und ich habe gefunden, Eden bedeutet Wonne. Das ist auch schön, ne? Das ist ein schönes Wort. Wonne. Schon, dass überhaupt von einem Garten die Rede ist, das bedeutet ja zu biblischen Zeiten viel unter solchen Menschen, die sonst oft nur die Steppe kennen oder die Wüste. Und dann dieser Name, Eden, Wonne. Das Paradies ist nach dieser Erzählung ein Land der Wonne, ein fruchtbares Land. Ich denke, das soll damit gesagt werden. Ein Wasserstrom, so heißt es, geht von Eden aus und bewässert das Land und später teilt sich dieser Strom in vier Arme. Und vielleicht habt ihr das beim Lesen gemerkt, habt da aufgemerkt und gedacht, oh, zwei von diesen Namen kanntet ihr, oder? Euphrat und Tigris, die sind doch bekannt. Zwei bekannte Flüsse, die es heute noch gibt. Aber das heißt doch, das Paradies, von dem wir Kenntnis bekommen, hatte seinen geografischen Ort auf der Erde, war nicht eine Traumlandschaft, sondern ganz real damals am Anfang, als alles noch so war, wie Gott es gemacht hatte. Aus dem Nichts, aus dem Chaos heraus geschaffen. Und trotzdem war das Paradies kein Schlaraffenland. Es wollte, wir haben es gehört, bebaut und bewahrt werden. Und merkt ihr, von Anfang an gab es für den Menschen Arbeit. Arbeit. Arbeit gehört zum Wesen des Menschen. Auch diese Wahrheit lässt sich der Geschichte entnehmen. Darum ist ungewollte Arbeitslosigkeit auf Dauer auch sehr schlimm. Wer in den arbeitsfähigen Jahren nichts zu tun hat, der kann eine wichtige Dimension des Menschseins nicht ausleben. Und da droht Depression, Niedergeschlagenheit. Die Aufgabe des Menschen in Gottes Schöpfung ist also das Bebauen und Bewahren. Und das wird als eine schöne und erfüllende Aufgabe vorgestellt. Erst später wird sie auch mühselig, Zitat, im Schweiße seines Angesichts. Ihr erinnert euch. Aber erfüllend und schön bleibt sie, die Aufgabe des Menschen, seine Arbeit. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte. Na gut, denkst du jetzt vielleicht, da redet er so schön viel von Wonne und Paradies und hallo, guck dich mal um, wo ist denn da Wonne, wo ist da Paradies? Und das sagt natürlich auch die Bibel, wir befinden uns nicht mehr im Paradies. Nachdem Gott die Menschen aus dem Garten Eden vertrieben hatte, stellte er sogar einen Engel, so einen Wacheengel davor, einen sogenannten Cherub, als Wächter. Und der sorgte dafür, dass der Mensch nicht mehr zurückkehren konnte ins Paradies. Auch ist nach der Vertreibung aus dem Paradies in Bezug auf die Aufgabe des Menschen in der Welt Auch nicht mehr vom Bewahren die Rede, sondern nur noch vom Bebauen. Das ist unsere momentane Aufgabe, das Bebauen. Das Bewahren, das dürfen wir Gott überlassen. Der hat es drauf. Das kriegen wir nicht hin, das mit dem Bewahren. Müssen wir uns nur mal umgucken. Aber bauen. Mittlerweile hat Gott übrigens den Wächter auch schon wieder abgezogen, der da vor dem Paradies stand, den Cherub. In einem Weihnachtslied, vielleicht erinnert sich mancher daran, heißt es dann ja auch, heut schließt er wieder auf die Tür zum schönen Paradies. Der Cherub steht nicht mehr davor. Gott sei Lob, Ehr und Preis. Gott, der keine Berührungsängste mit den Menschen hat, ist vor 2000 Jahren in Jesus Christus selbst als Mensch auf die Erde gekommen, hat sich in dem Staub schmutzig gemacht, aus dem wir alle gemacht sind, und hat durch seinen stellvertretenden Tod am Kreuz die Tür zum Paradies, die Tür zum Miteinander mit ihm wieder geöffnet. Der Himmel ist nicht auf Erden, aber der Himmel berührt ihn, da wo Menschen mit Gott in Verbindung sind. Wir dürfen wieder vom Paradies träumen. Bei Gott ist vorbei eben nicht vorbei. Und ich denke an das Lied, was ich vorhin gesungen habe. Wo geht denn die Reise hin, hieß das so sinngemäß. Wo geht unsere Lebensreise eigentlich hin? Da hat die Bibel eine Antwort drauf. Wenn wir in das letzte Buch der Bibel gucken, dann sehen wir, dass der Seher der Offenbarung uns einen neuen Himmel und eine neue Erde beschreibt. Und da wird dann auch das, was unser Leben jetzt mühselig macht, all das, was jetzt auf uns liegt und uns belastet, zu Ende sein. Und so wie die Paradieserzählung unseren Ursprung beschreibt, so beschreibt die Vision der neuen Welt Gottes unsere Vollendung. Und ich zitiere aus Offenbarung 21, siehe da die Hütte Gottes bei den Menschen und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Völker sein, und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Ist toll, oder? Was da alles nicht mehr sein wird? Meine Güte, wie viele Operationen habe ich in meinem Leben schon gehabt? Wird dann alles nicht mehr nötig sein, dann ist alles wieder Schicko. Kann ich auch meinen Mittelfinger wieder bewegen, der ist ja versteift. So, Mensch, und es gibt ja viel noch viel wichtigere Sachen, aber da erzähle ich nicht von. Das alles wird nicht mehr sein, freu dich. Was wird denn sein? Also was nicht sein wird, wird so schön beschrieben, aber was wird sein? Ich sage es noch einmal, Arbeit ist das Wesen der Menschen. Zu Beginn der Schöpfung angelegt. Auch nach dem Sündenfall und der Vertreibung aus dem Paradies beibehalten. Und selbst in der neuen Welt Gottes werden nicht etwa alle Bewohner im Halbkreis auf Wolken sitzen und 1000 Jahre lang Lieder singen. Also gut, vielleicht, wenn du Lust hast, gibt es da so eine Abteilung. Für mich wäre das nichts, glaube ich. Auch in der neuen Welt Gottes wartet eine schöne und erfüllende Aufgabe auf die, die Jesus Christus in dieser Welt nachgefolgt sind. Nachzulesen in Matthäus 25. Ich gehe jetzt in den Landeanflug. Wir leben jetzt in dieser Zwischenzeit zwischen Paradies und der himmlischen Ewigkeit. Aber wir leben ja nicht ohne Gott. Wir tragen den Atem Gottes, den Odem Gottes in uns. Den haben wir nicht verloren. Nicht, dass wir dadurch göttlich wären, nein, nicht. Aber zu unserem Menschsein gehört der Atem Gottes dazu. Und wenn dann der Heilige Geist den Atem Gottes wieder in unsere Seele reinpustet, dann resultiert daraus das Atmen unserer Seele. Und das ist das Gebet. Auch diese Verbindung gehört mit zur Erfüllung unseres Auftrags, die Schöpfung zu bebauen. Wir dürfen Gott im Gebet nach seinem Willen fragen für das, was wir tun, dürfen im Gespräch mit ihm unsere Berufung finden. Und darum geht's. Darum geht's übrigens letztlich im zweiten Schöpfungsbericht. Dass wir Menschen von unserem Schöpfer berufen sind. Der, der diese Welt geschaffen hat, der weiß am allerbesten, was für die Welt richtig ist. Und er hat für jeden Menschen einen ganz eigenen, nicht austauschbaren Platz in dieser Welt vorgesehen. Wer zum lebendigen Glauben kommt an Gott, an den Schöpfer, den Erlöser und den Tröster, also wer zum lebendigen Glauben an Gott kommt, möchte an diesem Platz wirken. Und lernt im Laufe der Zeit von sich selbst abzusehen, von den eigenen Wünschen abzusehen und zu Gott hinzusehen. Und lernt Gott zu bitten, Gott, sag mir, was soll ich tun? Herr, zeig mir meine Berufung. Herr, zeig mir die Aufgabe in der Gemeinde, in der Familie, im Beruf, in der Gesellschaft, wo auch immer. Da, wo ich meine Kraft, meine Neigungen, meine Stärken, meine Talente am sinnvollsten und wirkungsvollsten, weil genau von dir, Gott, gewollt, investieren kann. Und wir dürfen auch das schöne Gebet beten, das da heißt, bewahre mich vor Faulheit. Bewahre mich vor Faulheit. Bewahre mich davor, mein Ziel zu verfehlen. Lass mich vielmehr gut bebauen. Das ist der Text fürs nächste Jahr. 15. Sonntag nach Trinitatis 2026. Aber vielleicht gibt er dir auch schon etwas für diese Woche. Das schenke Gott. Herr, ich möchte bitten, dass du unsere Herzen anrührst. Dass du uns bewegst. Und zwar bewegst immer wieder hin zu dir. Wer aber bei dir eintaucht, der taucht bei den Mitmenschen wieder auf. Da bin ich mir ganz sicher. Danke, Herr. Amen.